RD. Wenn am 5. November die nächste Präsidentschaftswahl in den USA stattfindet, werden mehr als 40 Millionen junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren wahlberechtigt sein. Dass die für den Ausgang der Wahl nicht ganz unwichtig sind, haben auch Präsident Joe Biden und sein Herausforderer Donald Trump längst erkannt. Deshalb wollen wir einige dieser jungen Leute heute mal genauer kennenlernen und vor allem darauf gucken, was sie rund 7 Monate vor der Wahl beschäftigt.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
I think Joe Biden's too old and I think Donald Trump's too arrogant.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin Isabel Karas und bei mir sind Sebastian Hesse und live aus der Nähe von Houston in Texas zugeschaltet Claudia Sarre. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Das sind über 40 Millionen potenzielle Wählerinnen und Wähler in den USA zwischen 18 und 27 in diesem Jahr. Das ist fast ein Fünftel der Menschen, die hier wahlberechtigt sind. Die Zahlen kommen von Forschenden der Tufts University in der Nähe von Boston. Erste Frage, was ist euer Eindruck? Was für eine Rolle spielen diese jungen Menschen im amerikanischen Wahlkampf?
Das verjüngt sich, ne? Insgesamt, aber die Fragmentarisierung schreitet natürlich auch voran, dass wir immer mehr einzelne Wählergruppen haben, die auch einzeln Aufmerksamkeit erregen, aber vielleicht auch ganz unterschiedliche Interessen haben und deshalb auch ganz anders wählen. Deshalb lohnt sich dieser Blick natürlich auch.
Und selbst innerhalb dieser Gruppe der jungen Wählerinnen und Wähler gibt es ja auch die einzelnen Fragmente, über die wir auf jeden Fall auch noch sprechen werden.
Richtig, und bei den letzten Wahlen spielten die eben eine besonders große Rolle, weil sie da eben besonders zahlreich auch erschienen sind. Das heißt, die Wahlbeteiligung unter den Jungen war sehr hoch und einige behaupten ja sogar, dass es gerade die jungen Wähler waren, die Biden zu seinem Wahlsieg verholfen haben. Und deswegen hoffen natürlich jetzt auch alle darauf, dass sie dieses Mal auch wieder in so großen Zahlen erscheinen. Und die Angst ist allerdings groß, denn wir wissen ja alle auch, dass die Jungen relativ frustriert sind, aus diversen Gründen, auf die wir ja gleich noch zu sprechen kommen.
Genau, bevor wir diese Gruppe ein bisschen genauer kennenlernen wollen, anhand von konkreten Beispielen, habe ich noch ein paar Zahlen und Fakten sozusagen rausgesucht. Die beziehen sich alle auf die Leute, die ich angesprochen habe, also alle zwischen 18 und 27 und stammen aus einer Umfrage der Tufts University, die ich ja auch schon angesprochen habe. Da heißt es, mehr als die Hälfte dieser Gruppe sagt, ich werde bei der Präsidentschaftswahl 2024 wahrscheinlich meine Stimme abgeben. Und die meisten von ihnen stand jetzt eher für Joe Biden, also für den demokratischen Kandidaten. Viele haben sich aber auch noch nicht entschieden und die Umfrage zeigt auch, das ist eine sehr diverse Gruppe von Menschen, das was ich gerade schon meinte, fast die Hälfte dieser jungen Menschen sind People of Color, die meisten darunter Latinos und Latinas und von denen leben wiederum viele im Westen der USA und damit schließt sich ein bisschen der Kreis, damit sind wir nämlich bei Claudia, du bist ja gerade rund um Houston unterwegs in Texas, um da mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen. Was ist so dein Eindruck bisher, Claudia, was ist das für eine Lebensrealität von den jungen Menschen dort vor Ort?
Nun, man sagt ja, everything is bigger in Texas und tatsächlich stimmt das. Also viele meiner Klischees, die ich hatte von Texas, werden hier bestätigt. Das heißt also, Autos sind größer, Menschen sind größer, Häuser, Autobahnen, alles eigentlich. Man muss auch dazu sagen, Texas erlebt derzeit einen Boom. Also die Zuzugsraten sind riesig, doppelt so hoch wie sonst überall im Land. Und es kommen eben vor allem junge Leute und Latinos. Das Durchschnittsalter in Texas ist 34, wenn man sich das mal vorstellt. Also die jungen Leute sind ja ganz klar in der Mehrheit. Das sieht man auch überall. Auch die Latinos, 60% sind in der Mehrheit und sie kommen natürlich wegen der Jobs. Also Texas hat ein enorm unternehmerfreundliches Klima. Das heißt also, es kommen auch immer mehr Unternehmen hierher. Mhm. Zum Beispiel wissen wir alle, Tesla, auch viele andere, SpaceX. Und da gibt es eben unglaublich viele Jobs. Außerdem sind die Lebenshaltungskosten noch vergleichsweise relativ niedrig. Und das zieht eben sehr viele junge Leute an. Sie können hier sich niederlassen, sie können einen Job finden und sie können dann letztendlich eine Familie gründen und so insofern auch den amerikanischen Traum leben.
Kannst du uns ein paar von den Menschen vorstellen, die du da jetzt schon getroffen hast, von den jungen Menschen?
Tatsächlich waren viele Latinos dabei. Ich habe einen jungen Parlamentarier getroffen, einen 24-jährigen Joel Castro, der stramm konservativ ist. Erstaunlicherweise für einen Latino, denn normalerweise ist es eigentlich eine Wählergruppe, die traditionell für die Demokraten abstimmt. Mhm. Er hat mir ein bisschen erzählt von seiner Familie und hat zum Beispiel gesagt, auch warum Latinos mehr und mehr auch sozusagen zu den Republikanern tendieren, insbesondere die in der zweiten oder dritten Generation schon in Texas leben. Und wir können mal reinhören, was er mir erzählt hat.
You know, I can tell you exactly why my great-grandmother is conservative. She has faith, she believes in freedom, and faith, family and freedom is exactly what the conservative policy is all about.
Also er hat mir erzählt, seine Urgroßmutter kam hier ins Land als Immigrantin und sie ist eben sehr konservativ, denn sie ist sehr religiös, sie glaubt an die Freiheit, sprich also keine Regulierung durch die Regierung und Familie und Religion und Freiheit ist eben das, was die Konservativen ausmacht.
Das erzählt Joel, eine Person, die wir damit kennengelernt haben. Was waren denn bei ihm so die großen politischen Themen, die ihn jetzt 7 Monate vor der Wahl beschäftigen?
Naja, das erstaunt natürlich nicht. Hier in Texas ist das größte Thema für Junge und Alte Immigration, sprich also Einwanderung. Jeder redet darüber. Dahinter steckt natürlich die Angst vor Überfremdung und paradoxerweise eben auch unter den Latinos. Auch hier muss ich wieder Joel Castro zitieren, der mir eben erzählt hat von diesen aus seiner Sicht katastrophalen Zuständen dort an der Grenze. Es kommen ja täglich ungefähr 5000 illegale Migranten hier über die Grenze und er hat es mir folgendermaßen geschildert.
These people that are pouring over our borders right now, last year they had over 100 people on the terrorist watch list and thank God we have Governor Abbott who's protecting the border and standing up against the liberal Democrats. But you see people from communist China, you see people from Russia, you see people from the Middle East. There's so many people here that can pose huge threats to us.
Also er sagt, viele von diesen Migranten stehen hier auf der Terroristenfahndungsliste und Gott sei Dank gibt es hier den Gouverneur Greg Abbott, der alles tut, um die Grenze zu sichern. Denn es kommen ja Chinesen, es kommen Russen, es kommen Menschen aus dem Nahen Osten und die sind alle eine riesige Bedrohung hier für die nationale Sicherheit.
Ja, so ähnlich haben wir das tatsächlich ja auch schon vom republikanischen Präsidentschaftskandidaten, wenn er es dann auch ganz offiziell wird, von Donald Trump gehört. Migration ist ja nicht nur bei den jungen Leuten momentan ein großes Thema, sondern wenn wir das in den großen Rahmen der gesamten Wählerinnenschaft in den USA setzen, dann ist es momentan wirklich das große Gesprächsthema. Sebastian, kannst du sagen, warum das momentan so im Vordergrund steht, nicht nur in Texas?
Ja, das ist tatsächlich ein kleiner Wechsel gewesen. Nicht über viele, viele Monate war es Inflation. Mhm. Die Preissteigerungsrate, die ja vor allen Dingen auch junge Leute betrifft, vielleicht nicht unbedingt im Supermarkt, wo bis zu 25% jetzt mehr für Lebensmittel bezahlt werden muss, aber sicherlich bereits an der nächsten Tankstelle, wo auch junge Leute tanken und dann eben auch was Ausbildung betrifft und die Perspektive darauf, mal ein Eigenheim zu erwerben. Wir leben ja hier in einem Land, wo weniger gemietet wird, sondern eher Häuser gekauft werden und dann ein größeres und noch ein größeres. Dieses Climbing Up the Property Ladder, dass man also immer noch sich da auch verbessern kann. Aber es bedarf natürlich eines gewissen Kapitals, um da einzusteigen. Ja. Und das wird für junge Leute immer weniger greifbar. Da sollte man ja eigentlich meinen, dass das vor allen Dingen auf den Nägeln brennt. Tut es sich ja auch bis zu einem gewissen Punkt. Aber weil dieses Thema so den öffentlichen Diskurs dominiert und auch diese Bilder, wenn man den Fernseher anmacht und immer wieder diese Szenen an der Grenze sieht von Menschen, die da auch Zäune einreißen und ganz offensichtlich illegal über die Grenze kommen. Nicht, dass es ein Massenphänomen tatsächlich wäre, aber aus solchen Bildern und aus diesem konstanten Narrativ lässt sich das natürlich sehr schön als Erzählung konstruieren und dass das auch die jungen Leute erreicht und dann eben perspektivisch mit all dem, was da an Szenarien aufgebaut wird, an Schreckensszenarien von wegen, die nehmen die Jobs weg und ähnliches, die bringen Kriminalität ins Land. Das betrifft ja jung wie alt gleichermaßen.
Gerade dieses Narrativ, die nehmen die Jobs weg, spielt ja schon so ein bisschen rein in diesen Bereich der Wirtschaft, der Inflation, die du auch angesprochen hast, Sebastian. War das denn für die Leute, die du getroffen hast, Claudia, auch ein Thema?
Auf jeden Fall. Also gerade für die Jungen, die sich natürlich Sorgen machen, wenn sie jetzt frisch von der Uni kommen. Ich habe nämlich auch mit sehr vielen Studenten gesprochen, ob sie überhaupt eines Tages einen Job finden in ihrem Feld, wie sie es schaffen, eben ein Haus zu kaufen, selbst wenn es hier noch günstiger ist im Durchschnitt als vielleicht in den übrigen USA. Es ist trotzdem eine große Herausforderung bei den derzeit so hohen Zinsen. Wie können sie die Studiengebühren bezahlen? Das ist natürlich ein Thema, das eigentlich auch parteiübergreifend für alle Studenten hier ein riesiges Problem ist. Denn manche zahlen ja 30 Jahre an ihren Studienschulden ab. Also das ist unglaublich. Und natürlich die hohen Lebenshaltungskosten, die dazukommen. Also das hört man auch immer wieder. Also so eine gewisse Zukunftsangst. Und ich muss dazu sagen, noch ein Thema, was die jungen Leute hier vor allem betrifft, was die Grenzkrise angeht, sind Drogen. Denn es kommen ja sehr viele Drogen über die Grenze von aus Mexiko. Fentanyl ist tatsächlich eine der häufigsten Todesursachen hier unter jungen Leuten. Und das habe ich immer wieder gehört, hier auch von den Studenten, mit denen ich unterhalten habe, dass eben Kriminalität zum einen und der Drogenhandel, der daraus auch entsteht, zum Teil ihnen große Sorgen bereitet. Ich habe mich zum Beispiel mit Liam, 22, von der A&M University unterhalten und er hat mir das so erzählt.
In terms of how it affects us as young people is that one thing we do notice is that there is an increase in crime that is being committed by illegal immigrants or through the gangs that are coming through.
Ja, also er sagt, es gab hier enormen Anstieg an Kriminalität, vor allem auch von den Gangs, die hier jetzt ins Land gekommen sind.
Ja, da sieht man dann auch mal wieder, wie wichtig es ist, auch in diesen Kontext der verschiedenen Bundesstaaten zu schauen. Natürlich sind die Themen bei anderen Leuten in Texas unter anderem anders als zum Beispiel in Florida. Damit komme ich auf Lynette, die ist 23, die habe ich hier neulich in Washington getroffen und mich mit ihr darüber unterhalten, was für sie denn eine wichtige Rolle spielt, wenn sie jetzt an die anstehenden Wahlen denkt. Und da hat sie ein Thema genannt, das so jetzt noch gar nicht aufgetaucht ist, nämlich den Klima- und Umweltschutz.
The biggest thing for me personally is the climate crisis, because it's going to affect everyone worldwide, not even just the United States.
Ja, also sie hat gesagt, das würde uns eben alle betreffen, dieses Thema, nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt. Dieses Klimathema, das haben wir ja auch aus deutscher Sicht sehr doll im Kopf mit den Fridays for Future Demos, die gedanklich, glaube ich, gerade bei uns allen noch präsent sind. Das hat hier auch mal eine größere Rolle gespielt, als das momentan der Fall ist, oder?
Ein bisschen versickert, ja, das muss man wirklich sagen. Aber auch da war es ja wieder so, dass es große regionale Unterschiede gibt. Dass jetzt die junge Dame, die wir gerade gehört haben aus Florida, das ist ja ungewöhnlich, weil Florida ja ähnlich tickt wie Texas, nicht? Und auch einen ähnlichen Zuzug erfährt bei Jungen wie bei Alten. Da gibt es ja tatsächlich eine Art Migrationsbewegung, die dadurch bedingt ist, dass das Leben bezahlbarer ist in diesen Staaten und mehr Jobs da sind. Dass Kalifornien und New York und solche Orte, wo die früher für junge Leute wahnsinnige Magnetkraft hatten, das mittlerweile eben aufgrund des hohen Preisniveaus kaum mehr sind. Aber natürlich tickt man da vor Ort noch so ein bisschen anders. Ja, ich habe auch den Eindruck, das ist ein bisschen versickert, nicht? Also trotz aller Bemühungen und damit ja auch diese ganzen beiden Themen, ne? Also eines der großen beiden Themen war ja der Kampf gegen den Klimawandel. Keine Regierung hat je so hart durchgegriffen, auch die Energiewende hier im Land vorangebracht, nicht im gleichen Maße, wie wir das in der Bundesrepublik kennen, aber diese beiden schon Pakete, Elektromobilität ist ein Stichwort. Und es gäbe noch jede Menge andere, zum Beispiel das Einschränkungen, was das Bohren nach Gas und nach Öl betrifft, all das, was Trump ja wieder umdrehen will. All diese Dinge, damit sollte man eigentlich glauben, dass Biden damit punkten kann. Ja. Genauso wie mit dem, was er vorhatte, nämlich die Studiengebühren nicht zu erlassen, aber doch eine große Erleichterung zu schaffen. Aber irgendwie zünden diese Themen nicht. Und ehrlich gesagt, auf die Frage, warum sie auch bei jungen Leuten doch nicht in diesem großen Maße zünden, wie wir das aus Europa vielleicht vernehmen können, habe ich jetzt auch ehrlich gesagt noch gar nicht so eine richtige Antwort.
Wir schauen noch mal rüber nach Texas zu dir, Claudia. Ist das Thema Klima da überhaupt irgendwann mal wichtig geworden in deinen Gesprächen?
Tatsächlich nicht. Also es herrscht hier überhaupt kein Bewusstsein dafür. Ich meine, wir wissen alle schon, an der Ostküste herrscht nicht ein allzu großes Umweltbewusstsein. Es gibt immer noch Plastikbesteck und all diese Dinge, Klimaanlagen, die rund um die Uhr laufen. Aber hier ist es noch mal um einiges krasser, würde ich sagen. Zum einen liegt das natürlich daran, dass hier alle Jobs an der Öl- und Gasindustrie hängen oder sehr viele. Es gibt ja durchaus auch schon erneuerbare Energien im Westen von Texas, aber die dominanten Jobs oder die Jobs, die hier so in der Ecke um Houston sind eben Öl und Gas und vor allem auch Tech. Und natürlich fährt jeder Auto. Es ist eine absolute Autokultur. Ich wollte zum Beispiel im Hotel nur mal kurz was kaufen in einem Drogeriemarkt und ich habe gesehen, der ist nur 300 Meter entfernt. Ich konnte nicht dorthin laufen, denn es gab keine Bürgersteige und die Menschen im Hotel haben mir versichert, es sei viel zu gefährlich. Sie könnten mich aber fahren. Das hat ungefähr eine Minute gedauert. Ja, es hat eine Minute gedauert. Insofern kann ich das gut nachvollziehen, dass Menschen hier kein Umweltbewusstsein haben, wenn sie irgendwie jeden Tag im Jahr für 3 Stunden in ihrem Auto sitzen. Und was ich noch dazu sagen wollte, zum Beispiel Menschen, die an der Armutsgrenze oder unter der Armutsgrenze leben, also die kümmern sich nicht so sehr um die Umwelt, weil sie sich mehr darum kümmern müssen, wie sie ihre nächste Miete bezahlen oder wie sie ihr nächstes Essen auf den Tisch bekommen. Für die spielt die Umwelt oder so gar keine Rolle. Also sie sehen gar nicht so weit. Und ich glaube, es hängt aber auch damit zusammen, dass einfach hier in den ganzen USA dieses Bewusstsein dafür einfach noch nicht so ausgebildet ist.
Ja, zumal im politischen Diskurs ja oft die ökologische mit der ökonomischen Frage vermengt wird, nicht? Also wenn jetzt Trump auf Stimmenfang geht und sagt, eine seiner drei Prioritäten für den ersten Tag sei Drill, Baby, Drill. Das ist ja hier so eine dieser Formulierungen, die er unablässig raushaut. Dann verknüpft er ja damit, dass Energie wieder bezahlbar wird für alle und dass das eben daran hängt, dass man die eigenen Ressourcen wieder nutzt und nicht diesen Wahnsinn aus seiner Sicht betreibt, den der Biden mit seiner Klimapolitik betrieben hätte. Und das ist eben was, was eben auch verfängt, weil dann da oft hier im Lande das Hemd näher ist als der Rock.
Also Klima und Umweltschutz, das Thema ist ein bisschen versickert, um da deine Worte zu nutzen, Sebastian.
War mal stärker, ja, muss man wirklich sagen.
War mal stärker, aber was ich auch ganz spannend finde rund um diese Gruppe der jungen Menschen, ist, dass tatsächlich generell politische Themen für diese Gruppe scheinbar wichtiger sind als die Kandidaten oder eine Parteizugehörigkeit. Das hat auch Kay Kawashima Ginsberg, auch von der Tufts University im Radiosender NPR gesagt.
What we know from research is that young people do support issue. Young people really want to hear from candidates who understand where they are in life and understand how they would support their priorities.
Also sie sagt, die Forschung zeigt, dass junge Menschen eben von den Kandidaten hören wollen, wie diese ihre Prioritäten unterstützen werden. Und das merkt man ja auch gerade an den Beispielen aus Texas. Habt ihr beide denn das Gefühl, dass junge Menschen genug im Fokus stehen von der demokratischen und der republikanischen Wahlkampagne oder lassen Biden und Trump da eigentlich gerade was liegen bei dieser Gruppe?
Also mein Eindruck ist nicht, dass sie direkt angesprochen werden. Sie müssten es aber eigentlich, wir haben ja am Beispiel Brexit, um mal kurz einen Nachbarschaftsvergleich mit Großbritannien anzustellen, gemerkt, dass da die jungen Leute die Bevölkerungsgruppe waren, die am wenigsten mit abgestimmt haben bei der Volksbefragung über Zukunft in der EU oder nicht. Mhm. Und dabei war es ja genau, oder ist es ja genau diese Gruppe, die besonders betroffen ist davon. Dass all das wegfällt, was man mal an Errungenschaften hatte durch die Mitgliedschaft in der Europäischen Union oder so. Das hätte eigentlich so ein Weckruf sein müssen, ne? Dass man junge Leute mit reinzieht in den politischen Raum und ihnen auch klar macht, dass es um existenzielle Fragen geht, die sie absolut betreffen. Ich habe nicht den Eindruck, dass da aber so wahnsinniges Nachholbedürfnis ist. Wir machen ja jetzt auch diese Sendung einfach, weil die junge Leute als Wählergruppe auf dem Schirm sind, weil sie auch sich Gehör verschaffen. Aber sie werden nach meinem Gefühl, Claudia, korrigiere mich, nicht so direkt umworben von der Politik, oder?
Man versucht es. Also zum Beispiel Biden hat ja gerade erst einen TikTok-Account aufgemacht und ist jetzt auch aktiv auf TikTok. Das tut er natürlich nur, um eben dort junge Wähler zu erreichen. Wir wissen nämlich alle, wie viel Zeit junge Menschen am Handy oder im Internet verbringen, nämlich 6 Stunden pro Tag. Und Trump zum Beispiel wirbt natürlich auch um junge Wähler, hat ja jetzt gerade goldene Sneakers versteigert. Also er biedert sich da auch so ein bisschen an. Und was natürlich besonders gefährlich ist, ist so Desinformation, gerade in den sozialen Netzwerken. Da versuchen es beide Seiten mit, ja, junge Leute da irgendwie auf ihre Seite zu ziehen. Also sie wissen zumindest, wie wichtig diese Wählergruppe sein wird im November.
Ja, das sind schöne Beispiele dafür, wie man sich sozusagen formal anbietet. Mhm. Aber das ist ja kein inhaltliches Anbieten. Es ist ja nicht so, dass jetzt besonders als jung empfunden oder junge Themen irgendwie in den Vordergrund geschoben würden. Ne? Wobei man ja eben einschränkend auch sagen muss, dass der ganze Komplex, über den wir ja schon sprachen, Zukunftsängste, Preise, Einwanderung, dass das alles natürlich immer mittelbar auch mit den jungen Lebenswelten zu tun hat.
Klar, aber zum Beispiel Studiengebühren, das war ja ganz, ganz klassisches Thema, mit dem Biden versucht hat zu punkten. Es ist ihm ja dann am Ende nicht ganz gelungen, aber er hat es ja zumindest versucht. Oder auch zum Beispiel Waffengewalt. Das ist ein wichtiges Thema für junge Wähler, die in den letzten 20 Jahren ja so viele Amokläufe und Schusswaffengewalt an Schulen und Universitäten erlebt haben. Also die Angst unter Schülern und Studenten ist riesig vor Schusswaffengewalt. Und auch da hat Biden sich bemüht, die Waffengesetze zu verschärfen. Aber auch das ist ihm ja nicht gelungen.
Traditionell, das haben wir auch schon angesprochen, war es ja zuletzt Joe Biden oder zumindest der demokratische Kandidat, der bei jüngeren Leuten eher punkten könnte. Jetzt gerade scheint sich das teilweise vielleicht so ein bisschen zu verschieben. Das müssen wir noch abwarten. Habt ihr aber Gedanken dazu, was denn aus der Politik, was von einem Joe Biden oder einem Donald Trump mehr kommen müsste, um bei jungen Leuten wirklich zu erreichen, dass die sagen, den finde ich gut, den Kandidaten?
Also ich habe nicht den Eindruck, dass sie eine junge Sprache sprechen. Also sie biedern sich auch sprachlich nicht an, muss man sagen. Und ich habe auch noch keine Wahlkampfveranstaltungen gesehen, die speziell an ein junges Publikum rangehen.
Ja.
Also das ist ja hier oft so, dass das so Inszenierungen sind. Geht es um Industriepolitik, dann geht man in einen Industriebetrieb und stellt sich mit Gewerkschaftern vors Werkstor oder so. Und diese typischen amerikanischen Politikinszenierung. Ich habe noch keinen Kandidaten gesehen, der an einer Hochschule war. Ich habe keinen gesehen, der an einer Highschool sich platziert hätte, um vielleicht künftige Wähler anzusprechen oder ähnliches. Also mir scheint es noch nicht so zu sein, dass eine Wählergruppe ist oder eine künftige Wählergruppe ist, die direkt gezielt und strategisch hofiert wird.
Ich meine, gerade die Sprache, vielleicht ist die auch einfach ein Problem, weil wir wissen es alle, Joe Biden ist 81 Jahre alt, Donald Trump 77. Diese beiden Zahlen, die sind einfach ja auch im aktuellen Wahlkampf sehr präsent. Und auch wenn es bei den jungen Menschen, so wie wir es schon gehört haben, eher um die Themen geht, spielt das Alter da natürlich auch eine Rolle. Ich habe zum Beispiel hier in Washington mit Claudia gesprochen, die ist 27, arbeitet als Krankenschwester und die hat gesagt, ältere Menschen, die sind aus ihrer Sicht einfach nicht so innovativ und auch nicht so interessiert daran, etwas zu ändern.
Older people tend to not be as innovative and interested in change. And also sometimes things just slow down as you age, especially with Joe Biden.
Ja, also sie meint, man wird im Alter im Kopf einfach ein bisschen langsamer und das würde sie auch bei Joe Biden schon merken. Das war zumindest ihr Eindruck. Claudia, was kannst du uns dazu aus Texas erzählen? War denn das Alter von Biden und Trump da bei den Menschen, mit denen du geredet hast, auch Thema?
Auf jeden Fall. Also da waren sich tatsächlich auch Demokraten und Republikaner einig, dass die, wie sie nannten, die geriatrische Elite in Washington geschlossen eigentlich gehen muss. Denn das Durchschnittsalter im Senat ist 65 in Washington und das fanden tatsächlich alle viel zu hoch. Wobei mein Lieblingsrepublikaner Joel Castro gesagt hat, dass Biden ja unbedingt in Rente gehen sollte, während Trump ja noch total klar im Kopf sei. Wir hören ihm mal zu.
He can't figure out where he's at. He needs to retire. President Donald Trump, I mean, it's spot on, youthful energy, energetic, always willing to campaign, always willing to accept that confrontation that we talked about and is a fighter every single day.
Biden weiß überhaupt nicht mehr, wo er ist. Er muss dringend in Rente gehen und Trump dagegen hat jugendliche Energie, ist immer bereit, Wahlkampf zu machen. Er ist ein Kämpfer und das jeden Tag aufs Neue. Und als ich ihn dann gefragt habe, den Joel Castro, was man denn tun könnte gegen diese geriatrische Elite, da hat er eben gesagt, ja, es sei ganz wichtig, dass eben auch mehr junge Menschen gewählt würden. Nicht nur eben in hohe politische Ämter natürlich, also Kongress und Senat, sondern vor allem auch hier in Texas auf lokaler Ebene. Denn erst wenn es eben auch mehr junge Menschen hier gibt in den Parlamenten, dann kommen auch ihre Themen zum Vorschein sozusagen. Dann haben sie auch ein Mitspracherecht und das finde ich eigentlich auch ganz nachvollziehbar.
Und wir merken ja, es gibt genügend junge Menschen, die politische Meinungen haben und auch Lust dazu, die zu äußern. Seht ihr das denn kommen, dass in den nächsten Jahren mehr jüngere Menschen, egal auf welcher politischen Ebene, aktiv werden?
Also ich habe ein jüngeres Mitglied meiner Familie, der ja auch hier in Amerika auf die Schule geht, gefragt, wie er denn die beiden Kandidaten jetzt so findet und ob sie auf dem Schulhof darüber reden. Er hat gesagt, voll peinlich, die alten Säcke kamen da und dann so. Der fühlte sich durch diese Ästhetik und durch die Rhetorik überhaupt nicht angesprochen. Mhm. Und das ist ja, der ist ja allmählich in einem Alter, wo kommunal schon gewählt werden kann. Und da ist wohl doch noch viel Arbeit zu leisten, um in Kontakt und auch in regelmäßigen Austausch mit dieser Generation zu treten. Also zumindest von dieser beiden Trump-Generation.
Damit wird es ja dann bald vorbei sein, wenn wir schon mal gedanklich nochmal 4 weitere Jahre vorausschauen. Dann werden vermutlich neue Kandidaten und Kandidatinnen da auf der politischen Ebene auftauchen. Sind wir noch sehr weit davon entfernt, dass da plötzlich auch mal ein, ich weiß nicht, 40-jähriger Politiker oder eine 45-jährige Politikerin für die Demokraten oder Republikaner ins Präsidentschaftsrennen geht? Was denkt ihr?
Man muss sich halt trauen. Jetzt, ich meine, diese Woche hatten wir dieses tragische Unglück mit der kollabierten Brücke in Baltimore. Da habe ich jetzt 2 Sachen mitgenommen. Das eine ist Pete Buttigieg, jetzt Verkehrsminister, war ja auch mal Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Ein Mann in seinen 40ern, ein sehr gewinnender Mann. Ich habe ihn auch mehrfach erlebt, live bei Wahlkampfveranstaltungen. Ich finde den toll. Also so wie der mit Menschen interagieren kann, der verkörpert auf jeden Fall so eine jüngere Generation. Die gibt's ja. Mhm. Die muss man nur ranlassen, wenn die alten starrhalsigen Männer vielleicht mal ein bisschen zur Seite treten können. Und das Zweite, was man vielleicht auch noch ergänzen sollte, sind ja diese 6 Menschen tragisch ums Leben gekommen, die da als Arbeiter eingesetzt waren und da diese Brücke ausgebessert hatten, Schlaglöcher ausgebessert hatten und dann ins Wasser gestürzt sind. Die waren allesamt Einwanderer aus Honduras, aus El Salvador, aus Guatemala. Das sind die Jobs, die Leute übernehmen, die hier frisch ins Land kommen, auf welchem Wege auch immer. Es sind nicht die akademischen Jobs. Nicht? Das ist ja vielleicht auch noch was, was man an die Adresse von jungen Leuten mehrfach betonen sollte.
Ja, und ich bin ganz fest davon überzeugt, also bei den nächsten Wahlen, 28, da wird es einen Generationswechsel geben, weil das sind jetzt sozusagen noch die ganzen Babyboomer, amerikanischen Babyboomer, also die Bernie Sanders und Nancy Pelosis und Mitch McConnells dieser Welt, die jetzt wirklich in den nächsten 1-2 Jahren dann eigentlich alle mal weg sind, und dann wird es eine neue Garde geben. Und ich weiß nicht, ob die USA schon bereit sind für eine 40-jährige Frau, so wie in Skandinavien oder so, aber ich glaube auf jeden Fall, ich meine, wir haben es ja schon gesehen bei Obama, die Kandidaten werden jünger werden. Ich bin da voller Hoffnung.
Was zumindest aktuelle Studien zeigen, ist, dass die aktuelle Generation an jungen Menschen, also die Menschen zwischen 18 und 27, dass die, auch wenn sie mal frustriert sind von der Politik, auch wenn sie sich teilweise nicht repräsentiert fühlen, dass sie trotzdem wählen gehen. Und zwar in größerer Anzahl, als das Menschen vor ihnen aber im gleichen Alter getan haben. Also das zeigt ja, wir sollten das weiter im Blick behalten in den kommenden Monaten rund um die Präsidentschaftswahl im November. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr weiter einschaltet. Unsere alten Folgen, die findet ihr im Netz über ndr.de/die Korrespondenten und natürlich auch in der ARD Audiothek. Vielen lieben Dank an Sebastian Hesse, an Claudia Sarre aus Texas zugeschaltet und an Simon Jansen in der Technik.
Die Klimakrise ist da. Aber es gibt auch viele Ideen für ihre Lösung.
Jakob Tröst ist Bürgermeister der dänischen Insel Bornholm. Vor der Küste entstehen gigantische Windparks. Bornholm wird zur Energieinsel.
Now there's not many fish left in the Baltic Sea. So we need other industries to create workplaces. And I believe the energy island Bornholm is a historic possibility for Bornholm. And we need to catch that.
Grüne Energie als historische Chance. Arbeitsplätze für Bornholm und Strom für 3 Millionen Haushalte in Dänemark und in Deutschland.
Genau solche Lösungen, die wirklich einen Unterschied machen fürs Klima, zeigen wir im NDR-Info-Podcast Mission Klima. Und wir zeigen Menschen, die den Wandel vorantreiben, auch gegen Widerstände. Wie Reinhard Schneider, Chef eines Putzmittelherstellers und Vorreiter beim Plastikrecycling.
Das eine war, dass uns am Anfang alle gesagt haben, mein Gott, das geht doch technologisch gar nicht. Das haben wir früher schon probiert und das sieht dann schlecht aus und die Qualität ist nicht ausreichend und so weiter. Naja, auf jeden Fall haben wir dann schnell rausgekriegt, nein, das stimmt alles nicht.
Mission Klima, Lösungen für die Krise. Die neueste Folge unseres Podcasts finden Sie jetzt unter anderem in der ARD Audiothek.
Hören Sie gern mal rein.